Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic, and with passion. Here is your host, Joey.
Hallo zusammen, herzlich willkommen hier im 15. Game Talk. Ich hoffe, ihr habt den Feed-Umzug heil überstanden. So wie ich das hier an meinem Ende beobachten konnte, müsste das eigentlich so sein. Wenn nicht, wenn also Probleme bestanden haben oder weiterhin bestehen sollten, dann bitte ich euch darum, mir das doch schnell per Mail mitzuteilen, redaktion@gametalk.fm. Der Feed-Umstieg soll heute aber nicht Thema sein. Ich habe dazu ja absichtlich eine kleine Mini-Episode veröffentlicht. Dort gibt's mehr Informationen dazu, gametalk.fm/verbessert. Nein, Thema heute sollen sein Fehlkäufe. Wir hier machen ja gerne immer mal wieder etwas ein bisschen anders als die anderen. Und für dieses Thema bin ich natürlich wie immer nicht alleine. Nein, ich habe mir den Butch hier in den Podcast eingeladen. Hallo Butch.
Hallo zusammen.
Ich glaube, das Thema war vor langer, langer Zeit, vielleicht sogar noch zur Zeit des Nerdy by Nerds Audio Podcasts, mal eine Idee von dir. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber könnte es sein?
Ja, ein Thema, das mich sicher auch betrifft. Ich weiß auch nicht mehr genau, woher jetzt die Idee damals kam.
Vielleicht sollten wir zuerst gleich mal sagen, ja, Fehlkäufe, was werden wir darunter einbeziehen? Also wir werden heute sprechen über Hardware, also Konsolen, aber auch Peripheriegeräte und natürlich Spiele in verschiedenen Formen. Ich meine, bei Fehlkäufen, das kann ja recht weit gehen. Sind das einfach nur schlechte oder sind das auch ungespielte? Und dann gibt's natürlich noch diverse Gründe, warum man denn so ein Spiel vielleicht nicht spielt und warum eines, das man noch nicht gespielt hat, jetzt ein Fehlkauf war und ein anderes vielleicht noch nicht. An dieser Stelle möchte ich auch kurz auf die Shownotes verweisen. Die Shownotes zu diesem Podcast findet ihr unter gametalk.fm/Fehlkäufe. Ja, damit möchten wir gleich einsteigen und zwar mit einer Frage, die etwas zurückblickt, aber in diesem Bereich wohl wichtig sein kann. Und zwar, wie war das eigentlich so früher mit Fehlkäufen? Butch, erzähl doch mal aus deiner Kindheit, wie war das da so überhaupt mit Spielkäufen? Wie hast du damals darauf geachtet, dass das Spiel, welches du da bekommst oder kaufst, auch bitteschön ja ein gutes ist?
Also ganz am Anfang von meiner Karriere hat der Kaufprozess eigentlich ziemlich im Gameshop oder irgendwie in der Elektronikabteilung selbst stattgefunden. Also ich habe mir einfach das Cover angesehen. Und ja, ich kannte natürlich bereits gute Spiele und ich habe Ausschau gehalten nach Spielen, die ähnlich aussehen von dem, was sie auf dem Cover haben oder was sie hinten auf der Rückseite mit Screenshots abbilden.
Aber war bei dir also wirklich auch so Cover und Bilder natürlich? Meine Text, wer hat damals als kleines Kind schon gelesen, war sowieso doof. War entscheidend für dich, also du hast dich auch so ein bisschen von der Farbe auf dem Cover leiten lassen.
Ganz sicher, ja. Ich habe vielleicht noch kurz den Text angeschaut. Da steht manchmal etwas über den Spielumfang. Also ich wusste bereits, als Zelda Majora's Mask in die Läden kommen sollte, da wusste ich davon. Ich glaube, das war auch ein Spiel, welches bereits im Fernsehen beworben wurde bei uns. Aber sonst war ich meistens, also ganz früher, noch nicht vorinformiert über Spiele, die da noch kommen sollten.
Also bei mir, ich kann dir da beipflichten, war das ein bisschen auch so Glück- und Pechsache. Auf der Verpackung sah jedes Spiel gut aus, auch wenn es eine absolute Gurke war. Ein Mund-zu-Mund war natürlich noch was. Früher auf dem Pausenhof oder wenn ein Freund schon ein Spiel hatte und man es vielleicht mal da gespielt hat oder davon gehört hatte, da wusste man, ah, das muss ja der Oberhammer sein, das muss ich unbedingt mal spielen. Vielleicht so ein bisschen Cross-Promoting, wenn man einen Film dazu kannte oder eine Serie, ich denke Pokémon ist da so ein gutes Beispiel, kann natürlich auch nach hinten losgehen, dass man dann irgendeine Lizenzgurke gekauft hat zu einem Film und ja, wir wissen ja, wie so Lizenzspiele oftmals enden. Oder was bei mir auch noch war, die jungen Hörerinnen und Hörer da draußen werden das vielleicht kaum noch kennen, aber früher hat man sich mal noch Spielemagazine gekauft am Kiosk. Da waren Spiele drin beschrieben und auch bewertet, so wie man das heute eigentlich online kennt, aber halt auf Papier gedruckt. mit Bildern und Text dazu. Und das war für mich dann doch teilweise auch noch wichtig, um meine Entscheidungen halt zu formen.
Ja, das mit den Magazinen war aber auch so ein bisschen begrenzt. Also
die waren ja schweineteuer.
Ja, die waren ziemlich teuer. Also die Schweiz ist da vielleicht eine spezielle Ausnahme. Also
ja, auch im Ausland, ja. Aber hier war es sowieso noch mal teurer als in Deutschland, ja klar.
Also ich habe die persönlich nur gekauft, wenn ich gesehen habe, dass da Informationen beispielsweise über ein Spiel wie Majora's Mask oder so etwas drin sein sollten. Es gab auch andere Magazine, die teilweise Demos enthalten haben. Die waren auch noch interessant.
Ah, ja, genau, die hätte ich fast vergessen, ja. Oder noch im Fernsehen, ganz selten für die, die es noch kennen, war Giga. Die haben da auch so ein bisschen Spiele gespielt. Die haben eigentlich die Let's Plays erfunden, früher im TV. Das gibt's heute nicht mehr, zumindest nicht mehr richtig. Die Jungs sind jetzt bei den Rocket Beans übrigens, für die, die es noch nicht wussten, für die zwei. Das war auch immer noch so eine Quelle für Spiele. Und dann muss man auch noch sagen, gerade wenn man jung war und ja kein Geld hatte und die Spiele ja sauteuer waren, waren so Spiele halt auch oft ein Fall von Geburtstags- oder von Weihnachtsgeschenken. Das heißt, man war auch so ein bisschen darauf angewiesen, dass halt die Mama oder der Papa im Laden bitte, bitte was Gutes gekauft hat und nicht irgend halt so ein Schrottspiel. Und ich muss da echt sagen, ich weiß heute nicht mehr ganz wieso, aber ich hatte da wirklich immer Glück. Also alle Spiele, die ich geschenkt bekommen habe, waren cool. Also Banjo-Kazooie und so weiter. Also wirklich gute, gute Titel. Wie war es bei dir so? Hattest du da mehr Glück oder hast du auch mal so ein Fehlgeschenk bekommen?
Ich glaube, das war so 50-50 eher. Ich habe durchaus auch Spiele bekommen, die waren einfach nicht so genau das, was ich mir gewünscht hätte. Interessanterweise waren wir damals ja vielleicht auch noch ein bisschen weniger kritisch. Also ich erinnere mich, ich habe das Snowboarding 1080 habe ich also ganz gerne gespielt, auch wenn ich selber etwas anders wollte.
Das hat irgendwie jeder bekommen, das habe ich auch gehabt. Aber das wäre recht cool eigentlich, nur konnte man ohne das Speicherpack nicht speichern.
Ja, genau, das war auch so ein Problem. Ich glaube, wahrscheinlich so im Kindesalter hat man noch so die Möglichkeit, auch mit einem schlechten Spiel sind wir da noch gut ausgekommen.
Ja, man hatte halt nichts anderes und dann musste man eben spielen, was man hatte. Und damit möchte ich jetzt umleiten zu der Situation heute. Heute ist YouTube überall, auf jeder Kaffeemaschine kann man YouTube gucken. Es gibt Twitch, es gibt Let's Plays, man hat Internet in seiner Hosentasche, da kann man auch Tests googeln, es gibt Metacritics. Da habe ich mir überlegt, hey, heute kann man eigentlich heute bei dieser Informationsflut überhaupt noch Fehlkäufe tätigen? Und im Rahmen des Vorgesprächs, Butch, sind wir, glaube ich, uns einig geworden, ja, es geht noch und zwar nicht wirklich weniger als früher.
Mal eine Frage voraus. Bestellst du Spiele noch voraus? Machst du noch Vorbestellungen?
Je länger, je weniger, aber ja, ich habe beispielsweise die Uncharted Collection vorbestellt, aber auch nur, weil die via Game Rights günstiger vorzubestellen war. Dann habe ich mir, obwohl ich mir geschworen habe, ich werde es nicht tun, Halo 5 vorbestellt. Ja, wieso, weiß ich im Nachhinein eigentlich nicht mehr. Ich habe gedacht, ich kaufe es mir sowieso und da war noch irgendwas DLC-mäßiges dabei, wo sich jetzt rausgestellt hat, hat sich überhaupt nicht gelohnt. Aber das habe ich jetzt eben mal, aber nach der Master Chief Collection dachte ich mir, nee, jetzt bestellst du es nicht mehr vor. Bei gewissen Spielen mache ich das so. Bei EA-Spielen zum Beispiel wird nicht mehr vorbestellt. Entsprechend wird auch Battlefront nicht mehr vorbestellt werden, aber ja. Langer Rede, kurzer Sinn, ich bestelle noch Spiele vor, aber immer weniger. Wie machst du es so? Bestellst du noch was vor?
Letztes Jahr mit dem Halo, der Master Chief Collection, ein Spiel, das wirklich erst ein Jahr später mehr oder weniger spielbar wurde. Ja, sagen wir, ein halbes Jahr hat es gedauert und der Multiplayer war spielbar. Also ich habe noch andere Spiele auf der Liste von Fehlkäufen. Die Master Chief Collection, die würde ich jetzt da nicht dazu zählen. Oft, wenn man vorbestellt, dann läuft man halt auch Gefahr mit, auch wenn man die ganze Informationsflut hat über das Internet, auch wenn man schon gesehen hat, wie das Gameplay aussehen sollte und so weiter. Ich habe das erste Assassin's Creed Unity habe ich selbst nicht gekauft, aber ich dachte mir, das ist jetzt ein Assassin's Creed, das sieht interessant aus. Ich muss gestehen, ich habe die Reihe nicht wirklich gespielt, aber ja, also ich studiere ja mittlerweile Geschichte und das Setting vom Frankreich während der Französischen Revolution, das ist ja doch sehr interessant. Daher habe ich mir gedacht, das kaufe ich mir und da habe ich zum Glück gleich nach Release vom Spiel dann gehört, da ist vieles schiefgelaufen.
Dann konntest du quasi die Bestellung nochmal abwenden.
Ja, also ich wäre wahrscheinlich noch in den Laden gelaufen. Vorbestellungen sind sehr riskant, aber leider gibt es ja oft diese Vorbestellervorteile.
Ja, die uns dann halt irgendwie doch ab und zu mal wieder dazu bewegen. Aber gerade mit dem Beispiel von Unity hast du eigentlich den Grund erwähnt, weshalb ich heute sagen würde, Fehlkäufe sind trotz Twitch und YouTube und so weiter noch genauso möglich wie früher. Denn wir haben heute ein neues Problem, das man so früher nicht kannte und du hast das auch schon perfekt eingeleitet. Das sind fehlerhafte Spiele, nicht vorbereitete Server, Bugs, Abstürze und so weiter. Früher kannte man das kaum, man hat das Modul gekauft, hat es in die Konsole gesteckt, Schieberegler hoch, das Ganze ist gelaufen, man hatte keinen Ärger. Ja, heute, wir kennen es, Spiel kaufen, klar, mach die Box auf, die bricht schon fast auseinander, weil der Plastik so dünn wurde, Spiel rein, dann muss man die Konsole updaten, dann wird das Spiel mal gestartet, da kommt der 10 GB Day One Patch, dann will man mal in den Multiplayer, geht leider nicht, Server nicht erreichbar, das ist das heutige Szenario. Und wenn sich sowas dann wirklich in die Länge zieht, kann aus so einem Kauf dann halt leider ein Fehlkauf werden. Heute noch, trotz YouTube und so weiter. Aber natürlich, klar, weil die Informationen so groß vorhanden sind, primär bei Vorbestellungen oder Käufen ganz nah am Release-Tag. Also können wir uns darauf einigen, wenn man heute nach Release noch 2 Wochen wartet, kann man eigentlich mit ein bisschen Mühe Fehlkäufe ausschließen, wenn man nicht vorbestellt?
Ja, also es kann natürlich auch eine Gewissensentscheidung sein. Man möchte ein Signal senden an die Entwickler, dass man Spiele nicht mehr vorbestellt und dass es in dem Sinn auch nicht mehr möglich ist, mit den Personen, die vorbestellt haben, dann im Prinzip einen Beta-Test zu betreiben.
Ja.
Das wird ja oft unternommen. Also man hat ein Multiplayer-Spiel, das wurde gut 500.000 Mal vorbestellt und diese 500.000 spielt das Spiel dann während 2-3 Monaten und in dieser Zeit wird dann erst das Spiel im Grunde genommen fertig entwickelt.
Ja, genau. Ja, ist wirklich eigentlich eine traurige Entwicklung. Jetzt haben wir in Bezug auf Spiele Fehlkäufe immer mit das Spiel ist schlecht oder das Spiel ist verbuggt gleichgesetzt, aber das muss ja nicht immer so sein. Man kann vielleicht auch Spiele, die man, obwohl sie nicht schlecht sind oder obwohl sie funktionieren, als Fehlkäufe bezeichnen, einfach weil man sie nie spielt.
Genau. Ich habe wahrscheinlich sehr viele von dieser Kategorie auf meiner Liste. Ich glaube, das hat auch damit zu tun, wir sind jetzt doch auch schon langsam im Leben mit Verantwortung verbunden waren. Wir haben einfach nicht so viel Zeit für unser liebstes Hobby und daher müssen halt gewisse Spiele dann doch irgendwie im Regal sitzen bleiben.
Genau, also man kauft, ich meine, man hat ja auch so ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, als das früher noch der Fall war. Man kauft einfach mehr, als man möglicherweise spielen kann, also mehr, als man Zeit hat zu spielen. Und entsprechend bleiben auch bei mir sehr, sehr gute Spiele dann mal im Regal hängen und dann kann man sich am Ende wirklich überlegen, das steht jetzt im Regal, ist vielleicht nicht Teil einer Sammlung, also hat da keinen Nutzen für mich. Ja, vielleicht war das jetzt effektiv ein Fehlkauf.
Ja, irgendwann stellt sich auch die Frage, wann spiele ich das dann noch? Um ein Beispiel zu nennen, Red Dead Redemption, sicher ein großartiges Spiel. Das habe ich nie fertig gespielt, das habe ich eigentlich nur einen Tag lang gespielt. Und irgendwie würde ich immer gerne mal zurückkehren zu dem Spiel, aber ja, ich habe so viele andere Spiele, die meine Aufmerksamkeit von dem Spiel wegnehmen. In dem Sinn schlecht investiertes Geld, weil ich einfach nicht die Kapazität habe, das Spiel zu spielen.
Ja, absolut. Ich denke gerade etwas, was wir auch im letzten Podcast, im letzten regulären Podcast zum Spielesammeln mal noch erwähnt haben. Den Podcast könnt ihr übrigens finden unter gametalk.fm/sammeln. Sind solche Dinge wie Steam, Sales und Humble Bundles. Da habe ich von all meinen Steam Sale, Humble Bundle Käufen, ja, wie viel habe ich da gespielt? Vielleicht 2 Spiele daraus und dann kann ich mich auch fragen, ja, war günstig, ich habe kaum Geld damit verloren, hat ja kaum was gekostet, aber war es vielleicht am Ende nicht ein Fehlkauf? Und mit dem Zuwarten, da habe ich mittlerweile bei mir auch so ein tolles Phänomen entdeckt, und zwar gewisse Spiele, die ich mir mal gekauft habe, für die PlayStation 3, in diesem Falle die Uncharted-Reihe, wurden mittlerweile schon durch eine PS4 HD Remake-Version ersetzt. Jetzt gerade neulich erschienen die Uncharted Collection. Uncharted 1, 2 und 3 für die PS3 sind bei mir teilweise noch original verpackt im Regal. Daneben steht auch schon die HD Remake Variante, also diese Box, die neue. Da kann ich mich jetzt auch fragen, ja, die normalen oder alten Teile, die für die PS3 erschienen sind, ja, das waren jetzt vermutlich Fehlkäufe.
Es gibt ja so diese berühmten Genres. Im Grunde genommen spielt man nur ein Spiel von einem Genre. Gleichzeitig, ja.
Hat ein bisschen was, ja. Wenn ich mir das so überlege, das trifft, ja, meistens trifft das zu, ja. Lustig.
Ich habe daher einen guten Haufen Spiele, die auch gut wären, die ich nie wirklich gespielt habe. Zum Beispiel Titanfall. Ich habe da das bereits an der Gamescom gespielt, dass das Spiel erst gar noch nicht released war. Und es hat mir sehr gut gefallen. Und dann habe ich begonnen und ja, ich fand einfach nicht so schnell ins Spiel rein. Auch weil, ja, so ein Shooter, der braucht eine gewisse Übung. Da brauchst du eine Übung, bis du auch Spaß hast, weil ja niemand möchte im Multiplayer die ganze Zeit auf die Kappe bekommen. Daher muss man sich halt für einen Shooter entscheiden und gleichzeitig ist das normalerweise halt nur, kann das nur ein Titel sein. Man kann ja nicht alles spielen.
Ich denke, damit sind wir eigentlich schon in einem großen Teil und das sind persönliche Fehlkäufe. Vielleicht möchten wir hier abwechselnd immer mal wieder was nennen aus diversen Kategorien, ja, um ein bisschen unsere Seele zu bereinigen, unseren Frust loszureden oder auch ein paar Beispiele halt rauszutragen. Bei mir vielleicht größtes Beispiel war die PSP, die PlayStation Portable. Die wurde ja leider nie so richtig toll mit Spielen versorgt. Entsprechend wenige Spiele habe ich dann auch gespielt für die Plattform. Lustigerweise ging es mit der PS Vita dann genauso weiter. Das war ja eigentlich eine Totgeburt, die habe ich mir dann aber nicht gekauft. Ich meine, gerade jetzt, vor einigen Tagen, ging die News raus von Sony. Sie werden keine großen Titel mehr für die Vita produzieren. Wurde jetzt vor wenigen Minuten leicht revidiert. Ja, sie werden noch Titel für die Vita produzieren, aber keine AAA-Titel mehr. Man kann es drehen und wenden, wie man es will. Es gibt dafür ein paar tolle Indie-Games, aber eigentlich ist auch die Vita eine Totgeburt, habe ich mir zum Glück nicht gekauft, aber bei der PSP war es wirklich der Fall. Die habe ich dann ziemlich bald mal wieder verkauft und das nie mehr bereut. Fehlkauf aus dem einfachen Grund, da kamen keine tolle Spiele für. Lustigerweise, wann habe ich sie gespielt? Zu Hause.
Ja.
Dann, wenn ich eigentlich so diesen mobilen Vorteil gar nicht bräuchte, habe ich gespielt und unterwegs habe ich die gar nie dabei gehabt.
Um da einen kleinen Einschub zu machen, ich habe mir beide Handhelds, die PSP und auch den DS damals, ziemlich zum Release gekauft. Beides waren für mich Fehlkäufe und das hat auch damit zu tun, weil ich eigentlich diese Handhelds auch nur zu Hause gespielt habe und ja, zu Hause habe ich sie dann doch nicht so viel gespielt, weil ich ja anders spielen konnte. Also selbst der 3DS, den ich einen sehr guten Kauf finde, muss ich sagen, den spiele ich gar nicht so viel, weil ich einfach nicht so der Typ bin für Handheld-Spiele.
Oh, doch, den habe ich schon immer mal wieder ein bisschen gespielt. Gibt halt unglaublich viele gute Titel und nicht nur Titel, sondern Exclusive-Titel für den 3DS.
Ein Spiel, welches mir wirklich als erstes eingefallen ist, als wir von diesem Podcast gesprochen haben, ist Battlefield 4. ich habe jetzt kurz nachgesehen, das ist im Oktober 2013 erschienen, ein Jahr nach Battlefield 3. Battlefield 3 habe ich wirklich ausgiebig gespielt und ich war ein bisschen überrascht, dass das Spiel, das Battlefield 4, ein Jahr nach dem eigentlichen Neuanfang von der Battlefield-Reihe released wird. Und dann habe ich das auch ein bisschen verlockt durch Kollegen, die halt mit mir Battlefield 3 gespielt haben, habe ich mir das dann auch auf Release gekauft. Am Release-Tag wollte ich spielen und das ist wirklich miserabel gewesen. Das ist so ein Fiasko gewesen.
Ja, ja.
Keine Server haben funktioniert. Äußerst buggy.
Crashes, ja, genau. Abstürze, da kann ich mich noch dran erinnern. Das war wirklich, wirklich mühsam. Gerade wenn man bedenkt, dass sich Battlefield 4 von Mechanik, Aufbau und eigentlich auch grafisch nicht so arg vom Vorgänger, vom Dreier unterschieden hat, hat mich das doch überrascht, wie das so schlecht laufen kann.
Und bei Battlefield 4 kommt noch dazu, und das nervt mich noch heute. Ich habe mir irgendwie so eine Box gekauft, irgendwie eine Limited Edition.
Von BF4 gibt's nur Limited Editions, das ist das Lustige.
Aber ich habe mir eine Edition gekauft, wo da das Premium-Abo für die Map-Packs gleich dabei ist, weil ich dachte, ja, da spare ich vielleicht 5 Franken, dann muss ich das nicht separat kaufen.
Season Pass-Zeug, genau.
Und dann habe ich mir den Season Pass auch noch gekauft und ich habe das nie gespielt.
Ja.
Das sind gute 80 Franken, die da irgendwie in den Sand gestreut wurden.
Ja, Battlefield 4 wirklich so ein Beispiel für ein Spiel, das eigentlich gut ist. Also wenn man das heute spielt, ist ein guter Shooter, ganz klar. Aber da hat es einfach die Technik kaputt gemacht. War wirklich schlimm. Ja, ich habe mir auch aus einem sehr ähnlichen Grund überlegt, die Halo Master Chief Collection hier aufzuführen, weil da halt einfach zu Beginn, und zwar sehr lange, die Server nicht liefen. Entsprechend gibt's einfach halt keinen Multiplayer, also zumindest keinen Matchmaking-Multiplayer. Wurde dann aber mal korrigiert und ist auch mittlerweile ein sehr gutes Spiel. Ich hatte da noch sehr viel Spaß damit bis kürzlich. Jetzt ist ja der 5er draußen. Deswegen möchte ich das jetzt nicht als Fehlkauf bezeichnen, gerade weil da der Content auch sehr groß ist, sehr umfangreich. Aber ich habe mich da auch gefragt, kein einziges Spiel, welches da drin vorkommt, ist neu. Da gab es schon Multiplayer-Modi für jedes dieser Spiele. Klar, ich bin nicht der Techniker, ich sehe nicht dahinter. Aber warum kann ein Halo 3 auf der Xbox 360 perfekt laufen und das gleiche Spiel, so grafisch ein bisschen aufgeblasen, läuft auf der fortschrittlicheren Xbox One nicht online?
Ja, ich habe vielleicht noch eins, das ist eigentlich gar nicht so ein großes Ding. Wonderful 101 für die Wii U. Ich bin vorher kurz schnell in mein Gaming-Zimmer gegangen und habe geschaut, was da so liegt. Wonderful 101 ist wirklich ein Spiel, das habe ich nach guter Entscheidung gekauft. Ich habe mir ein Review durchgelesen. Ich habe gesehen, das Spiel hat wirklich was Spezielles, ein gutes Gameplay. Und dann habe ich das auch gespielt. Aber ich muss sagen, es ist eines der vielen Spiele, die man bis zu viert auf der Wii U spielen kann. Und wenn ich ein Spiel bis zu viert auf der Wii U spielen möchte, dann werde ich niemals Wonderful 101 nehmen.
Ja, da gibt's Mario Kart, da gibt's Smash, die Mario Bros. Spiele. Also gerade für Wii U hat man ja da ziemlich ausgesorgt, schon mit ein paar hauseigenen Franchises, gerade was Couch-Koop betrifft.
Ich glaube, das ist jetzt ein lustiges Beispiel für den Fall, dass ich mich vom Internet, von dem quasi Vorteil, dass man sich gut informieren kann über das Internet, dann zu einem Fehlkauf verleiten lassen habe.
Damit vielleicht mal von Konsolen und Spielen weg zu einer weiteren Kategorie, die aber, so wie ich es vermute, ein bisschen prädestiniert ist für Fehlkäufe, und zwar Peripheriegeräte. Ich möchte hier mal ein Beispiel nennen, das war bei mir so ein Fighting Stick, den habe ich mir zu Zeiten von Street Fighter 4 zugelegt. Der war damals noch extra teuer, weil als dieses Spiel released wurde, sind alle in die Läden gerannt und haben diese Fighting Sticks gekauft, die es zudem für diese Konsolen gar noch nicht in großen Mengen gab, weil zuvor halt einfach diese Spiele noch nicht so populär oder noch nicht so verfügbar waren. Ja, dann habe ich halt diese Street Fighter so ein bisschen mit dem Stick gespielt. War auch cool, ist wirklich viel, viel besser als mit dem Gamepad, gerade auf der 360 seinerzeit. Das Gamepad ist zwar gut, aber für solche Prügelspiele wirklich nicht gemacht. Und seither steht dieses Fighting Gamepad halt einfach im Regal. Zusätzlich kommt halt da noch dazu, ich kann es nicht mit PlayStation verwenden und meines Wissens funktioniert es auch nicht mit dem PC. Habe ich zwar noch nicht probiert. Ich bin jetzt nicht mehr so der Prügelspieler, das heißt, das Ding habe ich mir wohl ein bisschen für nichts gekauft. Und dennoch sehr, sehr teuer. Ich weiß noch, ich musste mir das irgendwie importieren, weil es hier in der Gegend einfach nichts mehr gab. Die waren alle ausverkauft.
Das ist schon ganz nervig. Ich habe einen wenig günstigeren Fall auf der Liste, den Razer Controller für die 360, die Tournament Edition habe ich mir da gekauft. Hat das noch so ein Prefix? Ich weiß das gar nicht. Es gibt ja da noch den ganz teuren Razer Controller für die 360.
Ich weiß nicht, Onza, glaube ich, war der Name von dem Ding. Ich hatte den auch mal. Ich hatte den sogar zweimal. Nachdem er zweimal am gleichen Ort kaputt gegangen ist, habe ich dann gesagt, komm, gib mir das Geld wieder.
Ich habe den auch wirklich eine Weile genutzt, aber ich bin dann am Schluss doch wieder zurück zum normalen 360 Controller.
Ja, übrigens hier kurz Einschub, wenn ihr coole Controller wollt für die Xbox, der Elite, der ist ein bisschen teuer, aber der ist recht gut. Oder sonst die Jungs von Scuf Gaming, die machen auch gute Controller, die sind ein bisschen teuer. Die haben übrigens das Ding mit den Pedals hinten dran erfunden. Ich habe auch ziemlich lange immer diese verwendet. Mit die besten Controller, die man wohl haben kann. Und auch Tournament legal.
Wenn ihr nicht Tournament legal spielen möchtet, eine interessante Option ist der XIM-Adapter.
XIM4 mittlerweile zu finden auf xim4.com.
Das ist ein Adapter, der erlaubt es euch, eure eigene Tastatur und eure eigene Maus an eure Xbox One oder an eure PS4 anzuschließen. Und das ist dann doch ganz interessant.
Aber in gut. Ich meine, solche Geräte, die gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger. Davon gab es ja mehrere. Aber dieses, das ist mittlerweile ja auch so die vierte Version davon, dieses ist wirklich überzeugend, kann man doch sagen. Wir nutzen es beide. Die Einstellung braucht ein bisschen Zeit, Geduld. Man muss da ein bisschen pröbeln. Wie geht's jetzt für mich am besten und so weiter. Aber wenn das Setup dann mal erledigt ist, ist wirklich gut. Ja, um noch gleich bei Peripherie zu bleiben, wir entfernen uns vielleicht so ein bisschen vom Thema Spiele, aber ich lasse das jetzt doch noch gelten, weil es halt ein Device für die Xbox 360 ist, beziehungsweise war. Und das ist der berühmt-berüchtigte HD-DVD-Player, HD-DVD. Wir erinnern uns noch an die Zeit, zu der noch nicht klar war, wer wird jetzt der Nachfolger der DVD. Wir wissen, bei jeder neuen Generation gibt es einmal so ein bisschen Krieg, was setzt sich durch. Heute weiß man, das ist die Blu-ray. Das war dazumals aber noch alles andere als klar. Ich habe mir dann ich habe mir dann für kleines Geld so einen HD-DVD-Player gekauft. Der war relativ günstig aus dem Grund, da man schon irgendwie 5 Filme aussuchen konnte und gratis dazu bekommen hat. Also ich habe eigentlich nur mit den Filmen schon den Gegenwert des Players wieder drin gehabt. Die Filme, die waren auch ganz gut. Also technisch kann ich heute noch sagen, stehen die einer Blu-ray in nichts nach. Es gibt da also wenig Gründe, weshalb die HD-DVD jetzt irgendwie schlechter ist. Aber natürlich hat sich nicht durchgesetzt. Heißt, ich könnte jetzt diese 5 Filme einfach immer und immer wieder schauen. Mache ich natürlich nicht. Das heißt, dieses Gerät liegt jetzt zusammen mit meiner 360 oben auf dem Speicher. Wurde sehr wenig gebraucht und war eigentlich deshalb auch ein Fehlkauf.
Bei dem HD-DVD-Player, da könnte man sich die Frage stellen, was wäre passiert, wenn Microsoft die Entscheidung gefällt hätte, mit der Xbox 360 auch gleich einen integrierten HD-Player mitzuliefern. Hätten sie das gemacht, wäre vielleicht das Format, das heutige Format, doch die HD-DVD.
Ja, da schweifen wir ein bisschen ab. Da gibt's ja Theorien, dass jetzt irgendwie halt das durch irgendwelche großen Film-Publisher-Geschäfte und so weiter entschieden worden ist. Oder war es am Ende doch wieder die Pornoindustrie? Man weiß es nicht.
Ja. Auf alle Fälle, am Ende habe ich noch gesehen, wie man diesen HD-DVD-Player für die 360 für nur etwa 40 Franken kaufen konnte, was etwa dem Preis von 2 DVDs entspricht.
Ja, vielleicht hat das Ding ja irgendwie mal Sammlerwert. Wir wissen ja auch, solche Dinge wie Virtual Boy, die waren auch dumm, aber haben heute Wert. Mal sehen, wie es mit dem Nachfolger der Blu-ray aussehen wird und dem Nachfolger der CD. Mal schauen. Ja, Butch, jetzt sind wir schon bald am Ende dieses Game Talks und haben hier unsere Weisheiten und Fehlkäufe mit der Welt geteilt. Können wir irgendwelche Lehren draus ziehen für euch Hörer und Hörerinnen da draußen und natürlich auch für uns?
Ich glaube, ich habe das auch bereits vor einem Jahr entschieden. Ich möchte nicht mehr ein Beta-Tester sein für gratis. Ich möchte vielleicht mal ein Spiel Beta testen, wenn das gratis geht, einen Monat vor Release, aber sicher nicht bei einem vorbestellten Spiel. Und daher werden Spiele, mit Ausnahme von Nintendo-Titeln, werden Spiele nicht mehr vorbestellt. Das haben wir auch schon bei anderen Podcasts besprochen. Nintendo ist nach wie vor der einzige Hersteller, welcher seine Spiele wirklich sauber fertig entwickelt, ohne Bugs rausbringt.
Ja, das stimmt. Und der Meinung kann ich mich eigentlich auch anschließen. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, an dem ich sage, ich bestelle nichts mehr vor. Ja, ich schaff's nicht immer, ich weiß es. Aber ich probiere nichts mehr vorzubestellen, besonders weil diese DLCs halt meistens sowieso dumm sind, die da mitgeliefert werden, weil das Risiko ist es mir nicht wert. Und dann, wenn der Release durch ist, mal die Tests ein bisschen anschauen, dann ein bisschen warten, weil ein paar Tage später liest man dann in den News, ja, Spieler beklagen sich über Fehler so und so, Spieler beklagen sich über das und das, dann mal zuwarten, wenn sich die Situation gebessert hat und mich das Spiel noch interessiert, weil bis dann kommt vielleicht schon wieder Neues, dann kann man sich's noch kaufen und vielleicht ist es sogar schon ein bisschen günstiger bis dann. Damit machen wir hier so langsam mal wieder den Deckel drauf. Wie immer gegen Ende hier noch ein paar Hinweise. Wenn ihr mehr Infos hier zu dem Podcast wollt, dann schaut mal auf der Homepage vorbei, gametalk.fm. Da gibt's übrigens auch einen hübschen Abo-Button, der euch ganz, ganz einfach diesen Podcast kostenlos abonnieren lässt. Wenn ihr das nicht schon tut, dann müsst ihr nicht immer auf der Homepage vorbeischauen, hey, ist da was Neues rausgekommen? Nein, das kommt dann automatisch und kostenlos zu euch. Für Feedback bin ich natürlich immer zu haben, redaktion@gametalk.fm oder direkt die Kommentarfunktion unter diesem Podcast nutzen. Ich sage nochmal die Shownotes, gametalk.fm/Fehlkäufe. Ferner sind wir natürlich auch auf Facebook und Twitter vertreten, gametalk.fm/Facebook oder gametalk.fm/Twitter. Da immer mal wieder kleinere Neuigkeiten, Updates und so weiter. Wenn ich hier was kommunizieren möchte oder euch auf was hinweisen möchte, ist das eine sehr gute Quelle. Jetzt, wenn ihr uns auf die eine oder andere Art danken wollt, dann könnt ihr uns auch sehr, sehr gerne eine nette iTunes-Rezension schreiben. Da wäre ich sehr, sehr dankbar dafür. Damit helft ihr im Übrigen auch anderen Leuten, unseren Podcast im iTunes Store zu finden. Dann bleibt mir wie so oft am Ende nur noch, mich bei euch da draußen zu bedanken. Vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, fürs Zuhören. Und natürlich bedanke ich mich auch einmal mehr hier beim Dauergast Butch. Vielen Dank, dass du da warst.
Immer wieder gerne. Eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal von mir.
Ich wünsche euch da draußen auch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Hoffentlich seid ihr dann wieder dabei. Tschüss zusammen.
Ciao.
Thank you for listening to Game Talk. For further information, please visit GameTalk.fm. Till next time.